Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Dimitar, schönen Dank für deinen Besuch in Berlin. Ich freue mich, dich hier im Kanzleramt zu begrüßen. So haben wir Gelegenheit, an unsere Begegnung im vergangenen Jahr in Skopje anzuknüpfen. Dieses Jahr feiern wir das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Nordmazedonien. Die Kontakte und Bindungen zwischen unseren Ländern sind in dieser Zeit immer enger geworden. Das Vertrauen ist gewachsen. Allein in den vergangenen Monaten haben der Bundespräsident, die Außenministerin und ich Nordmazedonien besucht. Das belegt, wie wichtig uns unsere Beziehung und dieser Kontakt ist. Ich habe das gestern schon gesagt und möchte es hier öffentlich wiederholen. Deutschland meint es sehr ernst mit der EU-Perspektive für die Staaten des westlichen Balkans. Für Nordmazedonien gilt das ganz besonders. Wir haben großen Respekt vor der mazedonischen Identität, ihrer Sprache und Geschichte und vor den immensen Anstrengungen, die Nordmazedonien auf seinem Reformweg in Richtung EU unternimmt. Zentral ist jetzt die geplante Änderung der Verfassung. Von ihrem Gelingen hängt viel ab. Ich weiß, dass das kein einfacher Schritt ist, aber er ist nötig, um den Weg freizumachen für den weiteren Gang des Beitrittsprozesses zur Europäischen Union. Von dieser Stelle möchte ich Nordmazedonien ermuntern, den eingeschlagenen Reformpfad engagiert weiterzugehen. Reformen sind ja keine abstrakte Forderung. Sie haben schon jetzt ganz konkrete positive Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Gleiches gilt für den Berlin-Prozess, bei dem die 6 Länder des westlichen Balkans eng zusammenarbeiten, um den Weg in die Europäische Union gemeinsam zurückzulegen. Darin steckt noch viel Potenzial. Vergangenen November haben wir den Prozess mit einem Gipfel hier in Berlin mit neuem Schwung versehen. Mit einem Abkommen sind wir dem Ziel näher gekommen, einen gemeinsamen regionalen Markt zu schaffen. In diesem Jahr wollen wir auch hier vorankommen und es freut mich sehr, dass der Gipfel am 16. Oktober diesmal in Tirana stattfindet und damit erstmalig in der Region selbst. Gerade angesichts der aktuellen Spannung zwischen Kosovo und Serbien halte ich das Signal eines Gipfels auf dem Westbalkan für eine bedeutende Angelegenheit. Es wäre auch eine willkommene Gelegenheit, dass sich Serbien und Kosovo wieder voll darauf konzentrieren, ihre Beziehung zu normalisieren, insbesondere indem sie das ORED-Abkommen umsetzen, bei dem Nordmazedonien als Gastgeber des Gipfels eine entscheidende Rolle spielte. Selbstverständlich werden wir auch über den russischen Überfall auf der Ukraine und seine Folgen sprechen. Nordmazedonien ist Teil der großen Allianz in Europa und mit unseren transatlantischen Partnern, die sich geschlossen gegen den Angriffskrieg Russlands gestellt hat. Und Nordmazedonien übernimmt Verantwortung, sei es in der NATO oder der OSZE, wo dein Land aktuell den Vorsitz führt. Lieber Dimitar, du siehst, es gibt viele Themen zu besprechen. Ich freue mich, dass wir gleich anschließend dazu noch weitere Gelegenheit haben werden. Vielen Dank für den Besuch.
Ich bedanke mich erstens für die Einladung, sehr geehrter Herr Kanzler Scholz, lieber Olaf, sehr geehrte Vertreter der Medien. Ich habe dem Bundeskanzler gesagt, dass ich den ersten Satz auch in Deutsch sage.
Im offiziellen Besuch in der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Bundeskanzler Scholz, für die Einladung und die Gastfreundschaft hier in Berlin zu danken.
In einer kurzen Zeit ist dies der 2. offizielle Treffen unserer Länder auf Ebene der Ministerpräsidenten und ein starker Hinweis auf die für die ausgesprochen guten Beziehungen zwischen Nordmazedonien und der Bundesrepublik Deutschland. Beim letzten Treffen in Skopje im letzten Jahr sagten sie, dass wir ihre gesamte und zweifellose Unterstützung im EU-Integrationsprozess haben, was sie auch täglich in der Praxis zeigen, wofür wir ihnen dankbar sind. In diesem Jahr sind es 30 Jahre seit Beginn der diplomatischen Beziehungen unserer beiden Länder. Diese Beziehungen stehen im Zeichen eines intensiven politischen Dialogs und einer wichtigen Dynamik bei der Zusammenarbeit auf allen Feldern. Die Bundesrepublik Deutschland ist unser Schlüsselpartner auf politischer und wirtschaftlicher Ebene und im Rahmen dieser 3 Jahrzehnte haben wir einem Wirtschaftsaustausch erreicht, der allein im letzten Jahr über 3,2 Milliarden Euro betrug. Hierdurch ist Deutschland unser Handelspartner Nummer 1 und um die 50% des gesamten Exports Nordmazedoniens ist nach Deutschland oder für Deutschland gedacht. Sogar 200 Unternehmen aus Deutschland sind Partner, mazedonische Unternehmen, und haben ca. 20.000 Angestellte. Die Zusammenarbeit fungiert auf wichtige strategische Investitionen wie auch auf große Produktionskapazitäten, die deutsche Unternehmen in unserem Lande schaffen. Bei dieser Gelegenheit und bei diesem Treffen möchten wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler Scholz die deutschen Unternehmen, die eigenen Geschäftsstellen als starke Unterstützung unserer Partnerschaft und unseren gemeinsamen Einsatz nutzen, auch in Zukunft zu erweitern. Es freut mich, dass wir heute mit dem Bundeskanzler Scholz für unsere Zukunft, über unsere Zukunft geredet haben, über die Partner, den Beitritt unseres Landes in der NATO und den Fortschritt im Screening-Prozess, über den mit der Frontex unterzeichneten Vertrag, also über konkrete Reformen und nicht, wie früher immer sagen, dies sollte geschehen. Der Unterschied ist in kürzester Zeit enorm und sichtbar. Seit Beginn der Verhandlungen und des Screenings, wie auch durch die Unterzeichnung des Frontex, haben wir im letzten Jahr die komplette Unterstützung bekommen zum unserem Einsatz, was auch unsere Sprache beträgt. Ein neues Kapitel gegen unseren Weg der EU wurde eröffnet, bei dem die volle Mitgliedschaft in die EU das Hauptziel ist. Unsere Regierung, diese Regierung hat viele schwierige Entscheidungen getroffen und hat Führungsfähigkeit und Tapferkeit gezeigt zur Eröffnung einer besseren Zukunft, einer besseren Lebensqualität für die Bürger, einer Möglichkeit, dass die künftigen Generationen in einem Mitgliedsland der EU leben, ohne dass dies in einem fremden Land geschieht, sondern zu Hause in Nordmazedonien. Der Verhandlungsprozess war mühselig und schwierig, doch Tatsache ist, dass wir aus diesem Prozess als Land mit einer starken Position verlassen. Sie, Herr Bundeskanzler Scholz, sind eine starke Persönlichkeit und wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und persönliche Widmung bei diesem Prozess. Ich weiß, dass Ihr persönlicher Einsatz geschätzt wurde. Seither erfüllen wir und die EU unsere Versprechen. In diesem Kontext möchte ich mich in meinem Namen und im Namen der Bürger Nordmazedoniens und insbesondere der Mazedonier und des mazedonischen Volkes mich für die Unterstützung durch die Verabschiedung des Beschlusses bedanken. Hiermit ermutigt die Bundesrepublik Deutschland zweifellos Nordmazedonien auf dem euro-integrativen Weg zu einer Vollmitgliedschaft in die EU. Von großer Bedeutung für uns ist auch die Tatsache, dass sie durch den Beschluss tiefen Respekt gegenüber der mazedonischen Identität, Sprache, Kultur und Geschichte zeigen. Besonders stolz macht mich die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland in Nordmazedonien ein Land sieht, das sich über einen Dialog über die Befolgung der Prinzipien und der Grundwerte der EU, des internationalen Rechts einsetzt, alle Hürden zu überwinden. Jetzt bleibt der nächste Schritt. Die Verfassungsänderung, die unserem Parlament und seinen 120 Abgeordneten vorgelegt werden. Ich erwarte, dass die Abgeordneten sich fürsorglich für den Staat einsetzen werden. Die Abgeordneten sind vor allem Vertreter der Bürger und die Bürger wollen in die EU leben. Sie wollen ein Vollmitglied der EU sein. Nicht nur um die Mitgliedschaft wegen, sondern auch für einen verbesserten Lebensstandard, für die Rechtsstaatlichkeit, der verbesserten Infrastruktur, der verbesserten Dienstleistungen für die Bürger, den wirtschaftlichen Fortschritt, der ultimativen Demokratie, für ein besseres Leben nach europäischen Standards, aber im Rahmen Nordmazedoniens und nicht in Mitgliedsländer der EU, das nicht das eigene Land sind. Denn unsere Mütter, unsere Väter möchten, dass ihre Kinder zu Hause bleiben und hier ihre Zukunft als Bürger der EU und Nordmazedoniens aufbauen. Unser einziges Ziel ist die EU und einen besseren Vertrag als den uns vorliegenden gibt es nicht und es wird ihn auch nicht geben. Und genau deswegen muss der zur EU trassierte Weg, obwohl nicht einfach, auch gegangen werden. Wir müssen das strategische Ziel, zu dem wir uns vor 30 Jahren verpflichtet haben, Vollmitgliedschaft in die EU erfüllen. Wir müssen es unseren Bürgern, den künftigen Generationen erlauben, stolze Mazedonier zu sein, erhobenen Hauptes mit einer eigenen mazedonischen Sprache, Identität, Kultur und Geschichte, ein Mitglied der Europäischen Union, ein Teil der Europäischen Union zu sein und reicher und mit einem besseren Standard als den, den sie jetzt haben. Diese Entwicklung wird auf jeden Fall passieren und ein Beweis dafür sind alle Mitgliedsländer, die die Jahre zuvor sich in unserer Lage befanden. Und deren Bürger haben heutzutage die Möglichkeit, einen besseren Standard zu haben, die eigenen Potenziale selber zu erfüllen und auch ein europäisches und freies Leben zu leben. Ob wir auch dort sein werden, das hängt jetzt alleine von uns ab. Dies ist eine geschichtliche Möglichkeit sozusagen, die wir nicht verpassen dürfen und wir müssen unsere Stimme für die EU geben, für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder. Die Stimme im EU-Parlament ist eine Stimme für eine parlamentarische Zukunft Nordmazedoniens. Und genau deswegen möchte ich heute bei dieser Gelegenheit unsere europäische Vision und Perspektive bestätigen. Unsere Zukunft sind die europäischen Werte, die wir mit unseren deutschen Freunden teilen. Wir gemeinsam mit der EU sind vereint und zwar vereint mit an unseren Unterschieden. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung, für Ihre Gastfreundschaft und für die ganze Unterstützung, die Sie Nordmazedoniens geben. Also meine Frage geht an Bundeskanzler Scholz. Sie haben gesagt, dass die Verfassungsänderungen nötig sind, um den Weg Mazedoniens für die EU freizumachen. Vor einigen Tagen erfolgte eine andere Nachricht aus Bulgarien und die haben gesagt, dass dies nur eine präliminäre Erfüllung sind und dass damit nicht alle Grundlagen für Mazedonien für die zweite Phase erfüllt sind. Denken Sie, dass für Sie annehmen oder wäre für Sie annehmbar, neue Bedingungen Mazedonien zu stellen, weil Sie haben ja gesagt vorher, dass wir allein durch die Verfassungsänderung die sie erfüllen.
Es soll so sein, dass das ein ganz regulärer Beitrittsprozess wird mit all den Verfahren, die die Europäische Union steuert. Und natürlich sind die Dinge, um die es geht, alle aufgeschrieben. Da kommen keine neuen dazu, was die bilaterale Situation betrifft. Dafür stehe ich.
Herr Bundeskanzler, eine Frage zu einem etwas anderen Thema, nämlich der Stationierung von Wagner-Söldnern in Belarus. Sehen Sie dadurch eine neue Gefahr für die Ukraine, aber auch die NATO-Partner Litauen und Polen? Beide Länder haben schon verstärkte Maßnahmen der NATO jetzt eingefordert, aber würde das nicht auch die NATO-Russland-Grundakte verletzen? Und Herr Ministerpräsident, eine Frage an Sie. Wenn Sie mich verstehen. Ja. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie Sorgen haben, dass die Ukraine möglicherweise Nordmazedonien im Beitrittsprozess noch überholt, möglicherweise aus geopolitischen Gründen. Dankeschön.
Zunächst mal sind aggressive Armeen immer bedrohlich und Privatarmeen noch viel mehr. Das merken viele Länder im Afrika und anderer Stelle, wo die Wagner-Truppen ihr schlechtes Wesen treiben, Unheil bringen und auch sehr viel bewirken, was die Ausbeutung von Ressourcen dieser Länder betrifft, die dann in private Taschen fließen. Und das haben die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger gemerkt mit dem furchtbaren Einsatz dieser Truppen in dem Krieg gegen Russlands gegen die Ukraine. Und was jetzt klar geworden ist, Privatarmeen sind immer bedrohlich, auch für die Staaten, die sie sich halten. Das hat Russland jetzt gespürt. Insofern ist all das eine Situation, die wir mit großer Sorge betrachten und wo wir genau hinschauen. Aber wir sind gleichzeitig sicher, dass wir als NATO in der Lage sind, unser eigenes Territorium zu verteidigen. Diese Zusage gilt ja für alle Mitgliedstaaten, dass wir jeden Zentimeter NATO-Territoriums verteidigen werden, wenn es angegriffen ist. Gleichzeitig rechne ich aber gegenwärtig nicht mit einer veränderten Lage.
Die zweite Frage ging an mich. Wir als Land haben eine komplett übereinstimmende Politik mit der EU, obwohl wir keine Mitglieder der EU sind, bezüglich der Aggression Russlands der Ukraine gegenüber. Und das, wofür wir stehen, also wir stehen nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen, und zwar, dass alle Bürger eines Landes, jedes eines Landes, auch der Ukraine selber über die eigene Zukunft entscheiden können bezüglich der EU und der EU-Integrationen. Und dadurch sind wir, denke ich, ziemlich klar und haben unsere Unterstützung gezeigt bezüglich der EU-Politik und der NATO-Politik und der EU-Erweiterung. Bezüglich der Dynamik der Integrierung in der EU sind wir der Meinung, dass Mazedonien weit vorausgeschritten ist bezüglich der EU-Integrierung, auch der EU-Institutionen. Wir haben mehr als 45% unserer Legislative mit der EU harmonisiert und ein Großteil unserer Institutionen sind schon gegründet worden aufgrund des Arbeitens der EU-Institutionen. Wir sind ein Land, die die höchste Anzahl an IPAD-Fonds genutzt hat, und zwar sogar mehr als manche EU-Mitgliedsländer. Und deswegen bin ich der Meinung, falls Leader bezüglich des Integrierungsprozesses zu wählen sind, dann ist Nordmazedonien am Top dieser Liste. Ich bedanke mich. Guten Tag. Meine Frage geht an den mazedonischen Premierminister, Herrn Kovacevski. Herr Premierminister, können Sie mir etwas mehr über die Verfassungsveränderung sagen, obwohl das eine interne Frage ist? Worüber unterhalten Sie sich da oder worum geht es da? Sie wissen ja auch, dass es in Bulgarien eine politische Regierung gibt. Können wir eine Normalisierung der Zustände zwischen beiden Ländern hoffen, und bleiben immer noch die Fristen mit dem Screening-Prozess, mit den Verfassungsänderungen im November? Also ich war ziemlich klar bei meiner Rede, und ich denke, das war auch Herr Scholz, bezüglich des Bedarfs über die Verfassungsänderungen in Nordmazedonien. Diese Verfassungsänderungen sind keine Identitätsfrage, weil diese Fragen wurden auch bei den Verhandlungen schon gelöst und auch durch anderen Unterlagen, die ein Bestandteil dafür sind. Unsere mazedonische Sprache und Identität ist völlig geschützt im Rahmen der mazedonischen Kultur und auch bei den anderen Unterlagen. Und die Unterstützung kommt von all unseren Partnern. Hierbei denke ich vor allem an Deutschland, die den Beschluss auch hat vom Bundestag verabschieden lassen. Und die Verfassungsänderungen müssen bis zum Ende des Screenings verabschiedet werden, damit wir kein Stocken im Prozess haben, weil wir befinden uns in einer Lage, dass wir kein Veto von außen haben, sondern dass das Veto nicht von innen kommt. Und deswegen lade ich immer die Abgeordneten ein, die diesen Prozess zu unterstützen. Das ist keine One-Man-Show, das ist kein Prozess für eine Regierung, für eine politische Partei, sondern das ist ein öffentlicher Prozess, der die Bedürfnisse des Staates erfüllt. Die Mitgliedschaft in die EU ist kein Ziel einer politischen Partei. Und es kann nicht sein, dass das Ziel der Integrierung in die EU ein höheres Ziel ist, als ein kleineres Ziel ist, als die Karriere eines Politikers. Es ist wichtig, dass die Institutionen fortschreiten. Die Möglichkeit, die mazedonischen Bürger die Möglichkeit bekommen, im eigenen Land als Mitglied der EU zu leben. Und dies ist ein viel höheres Ziel als das Ziel politischer Karrieren eines Politikers bei uns. Und deswegen sind diese Verfassungsänderungsvorschläge schon vorbereitet bei uns. Und die Regierung führt schon einen Konsultierungsprozess. Sie waren ja auch Zeuge dabei. Und wir sind dafür, dass dieser Prozess abgeschlossen wird, bevor die zweite Regierungskonferenz anfängt. Und deswegen sind alle Partner dafür eingesetzt. Deswegen rufe ich auch alle Abgeordneten der Opposition dazu ein, ich lade sie ein, dass sie uns unterstützen. Alles andere würde nicht nur Integrierung bedeuten, sondern wir würden in Isolation gehen. Sie haben ja auch selber gesehen, dass wir im letzten Jahr wir uns auch mit dem neuen Premierminister, mit dem bulgarischen Premierminister unterhalten haben. Früher haben wir uns mit einem technischen Premierminister unterhalten müssen, jetzt haben wir einen politischen, der von den politischen Parteien mit der größten Anzahl an Abgeordneten gestellt würde. Wir hatten auch Treffen mit dem bulgarischen Minister. Der Minister war in Bulgarien bei einem großen Treffen und sie haben gesehen, dass alle Nachrichten positiv waren. Wir hatten auch positive Erfahrungen und die Außenminister werden jetzt ziemlich bald ein Treffen mit den Kollegen in Bulgarien haben. Und dadurch bin ich der Meinung, dass der Weg für einen positiven Dialog geöffnet ist oder eingeschritten ist. Und das sind alles Themen, die wichtig für die Bürger sind. Vor allem denke ich hier an den Transport, die Wirtschaft, die EU-Integrationen. Weil in unserer Region brauchen wir Politiker, die Lösungen anbieten und nicht Politiker, die täglich etwas kritisieren und nur Fragen der Vergangenheit zu lösen versuchen. Politiker, die Fragen der Vergangenheit zu lösen versuchen, versprechen nichts. Es ist am einfachsten, ein Politiker zu sein, der über die Vergangenheit redet, denn sie geben keine Lösungen dadurch. Westbalkan braucht Politiker, die über die Zukunft sprechen. Und die Zukunft ist eine grenzüberschreitende, gute Zusammenarbeit und Integration in der EU.
Herr Bundeskanzler, Sie haben selber über die Lage in Kosovo gesprochen und verlangen von den Parteien, dass sie diesen Abkommen von Ohrid umsetzen. Der Präsident Serbiens hat aber gesagt, er wird es in den nächsten 4 Jahren nicht tun. Denken Sie, dass, aber Sie sind auch, die Europäische Kommission hat gestern auch von Maßnahmen auch gegenüber Kosovo gesprochen. Denken Sie, dass Sanktionen der richtige Weg und welche Sanktionen könnten sie sein, das richtige Instrument ist, um Druck aufzubauen, damit sie diese Parteien zur Deeskalation kommen? Und eine Frage zur Innenpolitik. Es gibt nach Sonnenberg Sorgen über ein Erstarken des Faschismus in Deutschland. Der Thüringer Verfassungsschutzchef sagte, er werde im Fall einer AfD-Regierungsbeteiligung das Land noch am selben Tag verlassen. Was tun Sie, um das zu verhindern? Danke.
Die erste Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, über die Frage, über das Verhältnis Serbien-Kosovo, wenn ich das richtig sehe. Da ist eine Vereinbarung vorgeschlagen und auch zwischen den beiden Ländern verhandelt, die einen Vertrag wiedergibt, der die Beziehung regelt, die Grundlagen der Beziehung regelt. Und der muss jetzt mit Leben erfüllt werden. Dazu gehören eine ganze Reihe von Verständigungen, übrigens auch das und die sollen jetzt umgesetzt werden. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass alle einen Beitrag leisten zur Deeskalation, dass jetzt schnell Wahlen stattfinden können in den serbischen Gemeinden, die im Kosovo sind, dass dort eine hohe Wahlbeteiligung stattfindet und dass dort deshalb auch nicht nur formal gewählte, sondern legitime Bürgermeisterinnen und Bürgermeister tätig sind und dass dann auch der Teil des Abkommens umgesetzt wird, der auf einen Gemeindeverband der serbischen Gemeinden ausgerichtet ist. Das muss jetzt gemacht werden. Wir sind alle gemeinsam sehr hinterher, dass alle sich bemühen, das jetzt zu realisieren. Das gilt für die Europäische Union und den Beauftragten. Das gilt für Frankreich, für Deutschland, für Italien, für die USA, die sich alle sehr intensiv in diesem Prozess engagieren. Und deshalb bleibe ich in der Hoffnung, dass uns das alles gemeinsam gelingt und alle vor Ort ihren Beitrag leisten, um eine gute Nachbarschaft zu ermöglichen zwischen den beiden Ländern. Deutschland ist eine starke Demokratie, jetzt schon sehr lange seit dem Zweiten Weltkrieg, und vorher hat es eine demokratische Zeit gegeben in der Weimarer Republik. Und auch wenn 1848 das nicht gleich geklappt hat mit der Demokratie, gewählt worden wird in Deutschland schon seit 1871, also eine lange Zeit. Und ich bin sicher, dass wir deshalb uns auf das konzentrieren müssen, worum es hier geht, die Zukunft unseres Landes zu gewinnen, dafür zu sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger wissen, dass sie eine gute Zukunft haben, dass Respekt für die Arbeitsleistung und die Tätigkeiten herrscht. Wir haben das Phänomen rechtspopulistischer Parteien in Skandinavien, in Niederlanden, in Österreich, in Deutschland. Das gibt es auch anderswo in der Welt, und sie müssen deshalb aber nicht relevant und dominant werden, und das wird auch hier nicht der Fall sein. Meine Damen und Herren.